Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Der Sommerurlaub fällt für viele in diesem Jahr anders aus als geplant. Nord statt Südsee, Mundschutz im Strandlokal und Abstand in der Eisdielenschlange. Wir stellen in den Büchern für junge Leser heute zwei Kinderbücher vor, in denen die Sommerferien sich auch anders gestalten als sonst. Sommer ist trotzdem von Espen Deko und Irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin. Zuerst aber zu einem neuen Verlag für Kindercomics, der in diesem Monat seine Arbeit aufgenommen hat. Und das kann man gleich aus drei Gründen tollkühn nennen. Erstens, Leserzahlen gehen zurück, gerade kleine Verlage haben es ohnehin schwer zurzeit. Zweitens leidet auch die Buchbranche natürlich unter den Folgen der Corona-Pandemie. Und drittens haben Comics keinen besonders guten Ruf, werden oft als literarisches Genre nicht ganz ernst genommen. Michael Grönewald und Sebastian Oehler haben den Kiebitz Verlag zusammen gegründet, den neuen Verlag für Kindercomics. Und ich habe Michael Grönewald gefragt, ein bisschen wahnsinnig sind Sie schon, oder?
Ich hoffe eigentlich nicht. Natürlich ist es so, dass wir uns jetzt bei der Wahl des Timing-Königs des Jahres ganz sicher nicht in den oberen Rängen bewegen werden, sondern diese Corona-Situation macht uns natürlich zu schaffen und wirft unsere Pläne gehörig durcheinander, die wir seit 2 Jahren aufgebaut haben. Aber gut, so ist es und wir müssen jetzt da durch. Im Grunde ist es so, dass ich oder dass wir eben der Überzeugung sind, dass Comics für Kinder eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial haben, ja, und dass wir uns auf einem ganz guten Weg befinden, grundsätzlich, dass dieses Potenzial in Zukunft besser ausgeschöpft werden kann. Wir haben also einen sehr starken Glauben und dieser Glaube ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir den Verlag gegründet haben, weil es gibt eben nicht viele, die den teilen, diesen Glauben, aber wir denken eben, dass mit ein wenig Anstrengung hier eigentlich ein Lesepublikum erreicht werden kann, das ungleich größer ist als das für Comics für Erwachsene.
Auf Ihrer Verlagsseite im Netz heißt es, dass Comics sich besonders für Leseanfänger eignen, wegen der kurzen Texte und der vielen Bilder. Ist das Ihre Zielgruppe mit dem Kiebitz Verlag?
Genau, wir richten uns ganz klar an ein Lesepublikum erst einmal von 6 bis 12 ungefähr, also an Kinder, die das Lesen beginnen. Ganz einfach, weil wir aus der Erfahrung, die wir ja schon geschöpft haben mit Kindercomic, sowohl Sebastian Oehler als auch ich haben eben für den Verlag Reprodukt schon einmal ein Kinderprogramm mit initiiert und über Jahre begleitet und dabei die Erfahrung gemacht, dass eben Comics sich sehr, sehr gut eignen für Kinder, die halt mit dem Lesen beginnen. Einfach dadurch, dass dieses spezielle Vokabular aus Bild und Text Kinder einlädt. Es wird eben viel unmittelbarer, viel lebendiger erzählt, als das in normalen Erstlesebüchern der Fall sein kann. Und über die Bilder wird einfach eine Fülle an Informationen mitvermittelt, die Kinder sehr wohl in der Lage sind zu erkennen, auch wenn sie subtil erzählt sind. Das heißt, sehr viel Emotionen, sehr viel Beziehungen zwischen Figuren, sehr viel Stimmungen, die viele Wörter bedürfen, wenn man sie im Kinderbuch darstellen möchte, werden hier tatsächlich in Bildern wunderbar auf den Punkt gebracht und das führt dazu, dass man halt den Textanteil sehr pointiert setzen kann und sehr übersichtlich, sodass Kinder eben tatsächlich auf diesen beiden Ebenen lesen und es auch Kinder abholt, die vielleicht ihre Schwierigkeiten haben mit reinen Textbüchern.
Das klingt jetzt alles erstmal ganz einleuchtend, Herr Grönewald. Trotzdem ist es ja bisher so, dass Kindercomics in Verlagsprogrammen eher so ein randständiges Dasein führen. Was macht Sie so sicher, dass es da eine Lücke gibt, dass es ein Publikum für Kindercomics gibt?
In allererster Linie unsere Erfahrungen, die halt einfach dergestalt sind, dass Kinder, so sie denn die Bücher in die Hände bekommen, eigentlich total begeistert sind. Ja, also das ist das Feedback, was wir auf Comics wie Kiste zum Beispiel, aber auch wie Ariol von Marc Boutavant und Emmanuel Guibert halt als Feedback regelmäßig bekommen. Und wenn die Eltern sich darauf einlassen und diese Bücher mal kaufen, merken sie eben auch, dass diese Titel inhaltlich sehr wohl neben dem in Anführungsstrichen guten Kinderbuch bestehen können. Es gilt also einfach, an diese Kinder heranzukommen, weil Kinder mögen Comics einfach. Das merken wir auch als Veranstaltungsmacher mit Lesungen, mit Workshops, dass hier eben die begeisterten Reaktionen da sind. Der zweite Grund ist eben, dass ich schon sehe, klar, das Argument, Comics sind Kinderkram und was für Lesefaule und Fantasie tötend, ist irgendwie nicht tot zu kriegen.
Und da steht nur Krach-Bum-Bang drin.
Da steht nur Krach-Bum-Bang drin, was meines Erachtens eben aus so einer Tradition kommt, dass dem Bild ganz einfach nicht der gleiche Stellenwert eingeräumt wird wie der Schrift, wenn es ums Erzählen geht. Was mich optimistisch stimmt, ist eben einfach, dass die Anerkennung von Comics gerade jetzt im Bereich der Leseförderung oder in der Medienpädagogik zusehends größer wird. Also wir bekommen da sehr viel positives Feedback eben von Menschen, die eben daran arbeiten, Kinder zum Lesen zu führen, die eben Kinder heranführen ans freudvolle Herantreten an Bücher. Und hier ist ganz einfach zu lesen und zu sehen, dass eben die Vorteile vom Erzählen in Comics mittlerweile in diesen Kreisen durchaus wahrgenommen werden. Wir haben eigentlich regelmäßig Nominierungen und Auszeichnungen beim Deutschen Jugendliteraturpreis für Comics. Wir haben die Stiftung Lesen, die ihren Lesekompass in Leipzig eben vergibt, wo auch regelmäßig sich Comics finden. Wir haben Comics als Bestandteil bei Kinderlesefesten wie dem Seiteneinsteiger in Hamburg. Also ich glaube eben einfach auf einer gewissen Ebene passiert da eine Menge. Und auch etliche Kinderbuchverlage haben ja mittlerweile doch wieder verstärkt einzelne Comics im Programm. Ich glaube, die Vorteile von Comics gerade für ein junges Lesealter sind bekannt. Es gilt halt einfach nur, dies im Bewusstsein des Buchhandels und der erwachsenen Menschen, die diese Bücher kaufen, auch stärker zu verankern.
Wenn wir mal in Ihr erstes Programm gucken, Herr Grönewald, dann fällt auf, dass Sie keine kleinen Brötchen backen, sondern dass Sie renommierte Autorinnen und Zeichner gewonnen haben, wie Patrick Wirbeleit, Uwe Heitschütter, Anke Kuhl, Martin Baltscheid. Wollen Sie auch damit punkten, mit prominenten Namen?
Selbstverständlich. Ich sehe das auf der einen Seite eben so, dass für mich Namen wie Martin Baltscheid oder Anke Kuhl ein Signal sind, auch nach außen hin. Dass hier renommierte Menschen, die im Grunde diese viele Arbeit, die Comics machen, gar nicht nötig hätten, sagen, wir haben Lust auf Comic, weil wir im Comic anders erzählen können als jetzt im Schriftbuch oder in illustrierten Büchern, weil uns das eben ein unmittelbareres Erzählen, ein lebendigeres Erzählen ermöglicht. Ich hoffe, dass es ein Signal nach außen ist, auch zu zeigen, wir arbeiten hier halt einfach mit Leuten, die wissen, wie man für Kinder erzählt und die finden Comic gut. Das Gleiche macht ja Philipp Wächter auch bei Belz und Gelberg. Also wir haben eben einfach ein Signal gerade, dass Kinderbuchautoren und Autorinnen hier sich dem Comic zuwenden. Das ist für uns wichtig und wir sind sehr, sehr froh, mit diesen Menschen zusammen gehen zu können. Der andere Grund, warum diese Namen im Programm sind, ist sicherlich, dass wir sie für sehr, sehr tolle Autoren halten. Ja, also wir haben ja auch jüngere Autorinnen und Autoren, auch Talente im Programm. Also in erster Linie setzen wir nicht auf Namen, sondern auf tolle Geschichten. Und die liefern uns auch Martin Baltscheid und Anke Kuhl.
Gibt es denn einen ästhetischen oder erzählerischen roten Faden in Ihrem Programm?
Der ist vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich, für uns gibt es den schon. Also inhaltlich ist es so, dass wir Geschichten erzählen wollen, die mitreißen, mit Figuren, die einladen, sich mit ihnen zu identifizieren und in die Geschichte einzutauchen. Und uns ist ganz wichtig, dass bei aller Fantastik, die eben durchaus vorkommen kann, also wir haben eben ganz unterschiedliche Arten von Geschichten, aber dass so ein Anker immer in der kindlichen Erlebenswelt bleibt. Also dass im Grunde sich Kinder eben wiederfinden können, weil ein bisschen kindlicher Alltag in allen Büchern ist. Von diesem Alltag aus wird dann teils eben auch aufgebrochen in Geschichten mit Magie, in Geschichten, die ein bisschen zauberhaft sind, aber auch in Detektivgeschichten. Also es ist uns wichtig, dass die Erlebniswelt der Kinder in den Büchern erkennbar bleibt und ein Anker ist. Und ästhetisch ist es so, dass für uns eben dasselbe so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Das heißt, wir möchten gerne mit Zeichnerinnen und Zeichnern arbeiten, die einen eigenen Stil haben und diesen eigenen Stil eben ausleben. Und dieser Stil soll lebendig sein, er soll eine eigene Note haben und im Grunde über das rein ästhetische, zeichnerische Können hinaus sollten unsere Autorinnen und Autoren eben in der Lage sein, in Bildern zu erzählen. Das heißt, in Bildern mitzureißen, in Bildern durch die Geschichte zu führen und das auch nicht in einem, wie es häufig ja der Fall ist für Kinder, in einem sehr plakativen oder theatralischen, überzeichneten Stil, sondern wir denken, dass Kinder sehr wohl in der Lage sind, auch nuancierte Informationen aus Bildern herauszuholen. Also da versuchen wir so ein bisschen zurückzurudern, dass eben nicht jeder Kindercomic tatsächlich so einem Klischee von Comic-Theater entspricht.
Jetzt müssen Sie mir noch kurz den Kiebitz im Verlagsnamen erklären. Warum dieses Vögelchen? Wofür steht das?
Für uns steht es tatsächlich eben fürs Neugierigsein, fürs Kiebitzen. Also wir haben überlegt, für was sollen unsere Bücher stehen. Und wir möchten eben gern, dass diese Bücher die Kinder mitnehmen und ihnen ein Kibitzen in eben die Welt der Geschichten, in die Welt des Lesens erlauben, aber auch durchaus Werte und Inhalte, die wir mit den Büchern auch vermitteln wollen, ohne dass sie im Vordergrund stehen in der Geschichte, dass eben diese neugierige Eigenschaft, die man jetzt dem Kibitz oder dem Kibitzen so zuspricht, das ist das, was wir mit diesem kleinen Vögelchen im Logo ausdrücken möchten.
Sagt Michael Grönewald, einer der beiden Verleger des neuen Kibitz Verlags für Kindercomics. 5 Bücher liegen bisher vor. Auf der Verlagsseite kibitz-verlag.de können Sie sehen, welche das sind. Ein Kinderbuch ganz ohne Bilder, dafür mit einem umso schöneren Text, das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Espen Dekko hat es geschrieben, 1968 in Oslo geboren. Er arbeitet in Norwegen als Puppenspieler und inszeniert auch selbst Puppentheaterstücke. Und er ist Autor von Kinder- und Jugendbüchern. 3 Romane hat Espen Dekko bis jetzt veröffentlicht, 2 davon sind ins Deutsche übersetzt. Poff und Elmar wurde 2018 in die renommierte Auswahlliste The White Ravens der Internationalen Jugendbibliothek München aufgenommen. Darin ging es um den Umgang eines Kindes mit dem Tod. Sommer ist trotzdem, heißt das aktuelle Kinderbuch von Espen Dekko. Und dieser Titel könnte besser nicht passen zu diesem seltsamen, schaumgebremsten Corona-Sommer. Im Kinderroman von Espen Dekko spielt Covid-19 natürlich noch keine Rolle, aber auch der Sommer im Buch ist überschattet, wieder von Tod und Trauer. Svenja Kretschmer über Sommer ist trotzdem von Espen Dekko.
Wie erlebt es ein Kind, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Was geht in ihm vor und was braucht es in dieser schmerzhaften Situation? Diesen schwierigen Fragen geht Espen Dekko in seinem neuen Kinderbuch nach. Sommer ist trotzdem, heißt sein 3. Roman. Und der Titel passt. Denn die 11-jährige Protagonistin, deren Name bis zum Schluss unbekannt bleibt, verbringt den Sommer nach dem Tod ihres Vaters, wie jedes Jahr bei ihren Großeltern, am Meer. Es sind Ferien mit Bootsfahrten, Lachanfällen, Nusskuchen am Samstag und Salzwasser in der Nase. Mit aufgemalten Sommersprossen, Möwen und Kribbeln im Bauch. Aber es passiert auch viel Schlimmes. Da sind die Gedanken an Papa, die einfach nicht verschwinden wollen, Klöße im Hals und Wut. Der Wal, den das Mädchen am Abend noch vor dem Stranden gerettet hat, liegt am nächsten Tag tot in der Bucht. Die Katzenbabys, auf die sie so freudig gewartet hat, kommen tot zur Welt und bei einem Sturm auf hoher See fällt auch noch Opa ins Meer. Doch am Ende sind es genau diese Verluste und Herausforderungen, die sie so sehr an ihre Grenzen bringen, dass sie ihre lang unterdrückten Tränen und ihre Trauer endlich zulassen kann.
Ich gehe einmal um den Wal herum. Sein ganzer Rücken ist von Sand bedeckt. Ich versuche, ihn abzubürsten. Das geht nicht, der Sand ist festgetrocknet. Ich bleibe vor seinem Auge stehen. Es ist nicht so glasklar wie gestern. Es ist von einer trockenen Schicht überzogen. Im Augenwinkel sitzen die Fliegen. Ich verscheuche sie, freche Fliegen. Jetzt verstehe ich, was Opa meinte. Ich kann es auch erkennen. Am Auge. Es ist leer. Keine Gedanken mehr. Der arme Wal. Während ich in meinem Bett lag und schlief, lag er hier im Sterben. Allein. Ich spüre den Klumpen in meinem Magen. Ich schlucke. Wenn er eine Familie hat, hoffe ich, dass sie wissen, dass er tot ist, damit sie nicht nach ihm suchen. Ich hoffe, sie waren heute Nacht hier und konnten sich verabschieden. Ich frage mich, ob große Tiere trauriger sind als kleine Tiere. Weil sie doch so groß sind. Wale und Elefanten und so. Bei Menschen ist es genau andersherum. Kinder weinen viel öfter als Erwachsene. Ich nicht. Ich will nicht. Das bringt eh nichts. Das weiß ich, weil ich es versucht habe. Tränen ändern nichts.
Ein schweres Thema, schmerzhaft schön erzählt. Besonders gelungen ist Dekko die Schilderung der liebevollen Beziehung zu den Großeltern, die dem Mädchen eine große Stütze sind. Da ist Opa mit seinen tiefen, fröhlichen Falten, der ihr gute Laune macht, wenn sie es dringend braucht. Und Oma, die sie auch ohne viele Worte versteht und deren Hand zu halten gegen alles hilft.
Oma streicht mir über die Wange, atmet warmen Atem in meinen Nacken und legt beide Arme um mich. Sie drückt mich fest an sich. Atme ganz ruhig, sagt sie. Atme ruhig, mein Mädchen. Ich gebe mein Bestes, aber mein Atem funktioniert nicht. Der macht gerade alles auf einmal. Oma hält mich ganz fest. Es tut so gut, so festgehalten zu werden. Zusammengehalten, damit ich nicht zerberste.
Espen Dekko erzählt die Ferienerlebnisse aus der Ich-Perspektive der 11-jährigen Protagonistin. Diese beobachtet, schweift dabei philosophierend ab, erinnert sich und vermittelt dem Leser mit kurzen, bildhaften Sätzen ihre intuitive Sicht auf die Welt. Durch die Nähe der Hauptfigur zur Natur und durch die Fragen, die sie sich stellt, lernen wir nicht nur ihre Wahrnehmung, sondern nebenbei auch ihr ganz praktisches Wissen über den Tod, Gerüche, das Atmen, Träume und Beerdigungen kennen. Espen Dekko schickt Leserinnen und Leser jeden Alters auf die gemeinsame Reise mit einem Mädchen, das Momente des schonungslosen Abschieds, des inneren Konfliktes und der seelischen und körperlichen Ohnmacht durchlebt. Aber immer wieder schafft er auch hoffnungsvolle Situationen, in denen das Mädchen sich geborgen fühlt, Spaß hat und glücklich ist. Wir erfahren, wie sich ihre Gefühle und Gedanken im Laufe der Tage bei den Großeltern wandeln und wie sie eine neue Perspektive auf den Tod ihres Vaters, auf die Beziehung zu ihrer daheimgebliebenen Mutter und auf ihre Trauer gewinnt. Von Tränen ändern nichts zu Tränen sind ein Anfang. Denn wenn wir die Tränen erst einmal zulassen, werden sie zu Worten. Worte, die gesagt werden müssen. Sommer ist trotzdem ist ein Roman, der Kindern, die selbst Verluste erlitten haben, Mut machen und Trost spenden kann. Aber auch Erwachsene anregt, das Thema Verlust durch die Augen eines Kindes zu erleben. Ein beeindruckender Roman über das Zusammenspiel von Trauer, Lebensfreude und Familienzusammenhalt.
Die Meinung von Svenja Kretschmer. Sie besprach Sommer ist trotzdem von Espen Dekko. Caroline Hippe hat den Kinderroman aus dem Norwegischen übersetzt. Er ist im Verlag Thienemann Esslinger erschienen. Altersempfehlung ab 10 Jahren. Sie können diese Rezension nachlesen unter www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Auch das folgende Buch kommt aus Norwegen zu uns. Marianne Kaurin, Jahrgang 1974, gehört zu den großen literarischen Entdeckungen des vergangenen Jahres. Zum Gastlandauftritt Norwegens bei der Frankfurter Buchmesse kamen gleich 2 Bücher von ihr auf Deutsch heraus. Das Kinderbuch Emil und die Prinzessin aus dem Nachbarhaus über die allererste Verliebtheit und Beinahe Herbst, Marianne Kaurins Jugendromandebüt. Darin erzählt sie von der deutschen Besatzung Norwegens während des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt die jüdische Familie Stern, bei der 1942 plötzlich 3 Polizisten vor der Tür stehen. An Beinahe Herbst wurde einerseits die historische Genauigkeit gelobt, mit der Marianne Kaurin von der deutschen Besatzung erzählt, andererseits aber auch die sprachliche Behutsamkeit angesichts der Schrecken des Holocaust. Jetzt ist ein neuer Roman von Marianne Kaurin erschienen für etwas jüngere Leser, Irgendwo ist immer Süden. Der Süden steht hier nicht für eine Himmelsrichtung, sondern für eine Jahreszeit, für den Sommer und die Frage, wie man die schönste Zeit des Jahres verbringen soll. Tanja Lieske über Irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin.
Malta, Spanien, Italien, Frankreich, Zypern, all das ist bekanntlich der Süden. Und genau dorthin fahren die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler aus Inas Klasse. Mit einem Häuschen im Wald begnügt sich nur noch die Lehrerin der 6a. Alle anderen sind dann mal richtig weit weg. Fast alle anderen. Für Ina, sie ist die 12-jährige Erzählerin dieses Romans, wird die Sache nämlich brenzlig. Auch für Wilma, das ist der Neue, der sich am letzten Tag des alten Schuljahres schon mal vorstellt. Wilma wird genau wie Ina zu Hause bleiben. Im Unterschied zur Protagonistin erklärt er aber freimütig, warum er nicht verreisen wird.
Ich bleibe zu Hause. Mein Vater ist nämlich pleite, deshalb wird es dieses Jahr nichts mit Urlaub. Er zuckt mit den Achseln und lehnt sich zurück. Natürlich kichert jemand. Irgendjemand kichert immer.
Zu Hause, das ist die Siedlung, die sich Tüllebacken nennt. Tüllebacken besteht aus einer Reihe gleichförmiger Wohnblocks, deren Aufgänge nummeriert sind. Hier ist Wilma gerade eingezogen. Hier lebt Ina schon länger mit ihrer arbeitslosen Mutter.
Sie schlurft in ihren Schlappen zum Sofa. Ich lasse mich neben sie plumpsen, betrachte die tiefen Furchen auf der Stirn, die farblosen Lippen, das trockene Haar. Was ist denn jetzt los? Mama macht ein ernstes Gesicht.
Ihrer Schulklasse hat Ina eine Notlüge erzählt, nämlich, dass sie mit ihrer Mutter in den Süden fährt. Ihre Mutter hingegen, die tagsüber an einem Kurs für Arbeitslose teilnimmt, beruhigt Ina damit, dass sie mit ihrer Freundin Maria zur Badebucht fährt. Doch in Wahrheit gibt es keine Maria, denn Ina hat keine Freunde. Sie würde gerne zur Gruppe der coolen Mädchen und Jungen gehören. Auch deshalb erfindet sie Lügengeschichten. Per WhatsApp ist die Klasse verbunden. Die Mädchen wollen Urlaubsbilder von Ina. Ina postet Bilder aus einem Club, den sie im Internet gefunden hat.
Blue Lagoon Deluxe. Wir haben die Suite, die direkt zum Strand geht, mit eigenem Swimmingpool auf der Terrasse.
Es gehört zum Genre des Lügenromans, dass sich die Lügnerin schließlich verheddert. Das wird auch Ina so ergehen. Das dichter werdende Gespinst der sich zunehmend auch widersprechenden Lügen begründet die subtile Dramaturgie dieses Buchs. Dabei sind die Motivation zur Lüge und der Gehalt der Lügen mehrfach kodiert. Es ist nicht nur soziale Scham, die Ina zur Lügnerin werden lässt. Ihre Lügen begründen auch ihre Autonomie, sind ein Zeichen ihrer inneren Stärke. Mit Lügen gegenüber der Mutter zieht Ina eine klare Grenze zwischen sich und dem elterlichen Elend.
Mama nickt, lehnt sich gegen den Türrahmen. Aber ich war heute beim Kurs, sagt sie, und das war wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich würde ihr gerne sagen, dass es ganz normal ist, als Erwachsener einen Job zu haben. Dass andere Leute immer früh aufstehen und arbeiten gehen, Abendessen kochen und die Nachrichten sehen. Aber dafür fehlt mir gerade die Energie.
Was nun folgt, trägt bei allem Blaustich dieses Romans die Züge einer zarten Sommergeschichte. Ina und Wilma finden zusammen. Das ist ein wenig vorhersehbar. Sie richten sich in einer leeren Hausmeisterwohnung ihren eigenen Süden ein. Sie besorgen ein Planschbecken und eine Fototapete, einen Liegestuhl und eine Lichterkette. Mit anderen Worten, sie spielen. Und das Spiel bringt ihnen ein vorübergehendes Vergessen aller Widrigkeiten. Mit leichter Hand markiert die Erzählerin und hinter ihr Marianne Kaurin die diffundierenden Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsenwerden.
Zwischendurch denke ich darüber nach, wie kindisch dieses Spiel eigentlich ist. Wie peinlich es wäre, wenn mich jemand hierbei sehen würde, zusammen mit Wilma. Ihn scheint es nicht groß zu kümmern, er hat einfach Spaß und kommt mit einer Idee nach der anderen. Deshalb vergesse ich oft, wie albern die ganze Sache ist.
Kindheitssommer enden mit der ersten Liebe. Das ist ein literarischer Topos, der auch hier eingelöst wird. Vor ihrem ersten Kuss hat Wilma Ina noch vor dem Sonnenuntergang geknipst und das Bild gepostet. Die WhatsApp-Gruppe der Klasse fordert jetzt nämlich einen Beweis dafür, dass Ina wirklich in den Süden und in diesen Club gereist ist. Doch die coolen Mädels sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie durchschauen den Fake und stellen Ina zur Rede. Inas nächste Lüge verlässt den Raum der Not- und Schutzlügen. Sie ist eine Charakterlüge und das ist folgenschwer, denn Ina verleugnet ihren einzigen Freund Wilma.
Wilma hat mich fotografiert, sage ich und spüre, wie die Tränen verschwinden. Meine Muskeln spannen sich an, ich werde stärker. Habe jemanden, hinter dem ich mich verstecken kann, eine Art Schutzschild. Er hat das Zeug auf dem Sperrmüll gefunden, sage ich und lache. Lachen hilft. Der muss ja ein ziemlicher Nerd sein, sagt Regine. Ich nicke. Total.
Dies ist die erste Lüge, die wirklich zählt. Ina schämt sich danach und sie wird sich zum Ende dieses Romans entscheiden müssen, wen sie wirklich in ihr Leben lässt, die coolen Mädels oder Wilma. Marianne Kaurin schreibt über den letzten Kindheitssommer, über Social Shaming und digitales Mobbing, über Lügen und darüber, wie man an ihnen wachsen kann. Irgendwo ist immer Süden, bewegt sich im Genre der Brückenliteratur für Leser zwischen 10 und 12 Jahren. Diese gilt wegen der großen emotionalen und kognitiven Bandbreite der Zielgruppe als besondere Herausforderung. Marianne Kaurin hat sie gemeistert und sie hat zum zweiten Mal ihr bemerkenswertes literarisches Feingefühl unter Beweis gestellt.
Das sagt Tanja Lieske über »Irgendwo ist immer Süden« von Marianne Kaurin. Franziska Hüter hat den Roman aus dem Norwegischen übersetzt. Er ist bei Woo Books im Atrium Verlag erschienen, empfohlen ab ungefähr 11 Jahren. Das waren die Bücher für junge Leser und ich hoffe, dass Sie trotz allem einen guten Plan für diesen Sommer haben. Einer könnte ja sein, diese Sendung nochmal nachzuhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.